ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
In diesen Tagen sind wir sehr daran interessiert zu erfahren, wie das Wahlergebnis in den USA ausfällt. Da müssen wir uns allerdings noch ein bisschen gedulden. Die Wahl hat natürlich aber auch weltweite Auswirkungen. Etwa in welche Richtung sich das Zusammenspiel zwischen den USA und Russland entwickeln wird. Wir haben mit Jens Siegert einen Russland-Experten zu Gast heute. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Politikwissenschaftler, haben als Radiokorrespondent gearbeitet, auch für die EU Projekte geleitet, schreiben Bücher, leben seit Mitte der 90er Jahre in Moskau. Russland ist für Sie was?
Ja, so eine Art Schicksal. Also ich bin da hängen geblieben.
Oha.
Ich bin nach Russland gezogen 1993 und habe dort als Radiokorrespondent gearbeitet für die Konkurrenz, für die privaten.
Konkurrenz, wir sind alle eins.
Sind alle dazu. Ja, und dann hat sich das so ergeben. Ein Vertrag hat den nächsten, ist dem nächsten gefolgt und ja, jetzt sind es über 30 Jahre.
Einer Umfrage des Staatstreuen Instituts, da müssen Sie mir bei der Aussprache helfen, Vizium.
Vizium, das zweite ist ein Z.
Ich überlasse Ihnen das dann, wenn Sie es nochmal erwähnen wollen. Ja. Auf jeden Fall einer Umfrage dieses Instituts nach interessiert der US-amerikanische Wahlkampf die Menschen in Russland nur so oberflächlich. Warum ist das wohl so? Weil die eigenen Sorgen näher und größer sind?
Also ich sehe das anders. Ich sehe zumindest in meinem Bekannten- und Freundeskreis mit den Leuten, mit denen ich mich so beschäftige, dass sie alle sehr, sehr, sehr interessiert zu den USA schauen, welche Auswirkungen. Die Auswirkungen, also es ist, in Russland ist es im Grunde so wie überall auf der Welt. Wer in den USA regiert, spielt einfach eine große Rolle, egal wo man lebt.
Das stimmt. Und es hat weltweite Auswirkungen, wie Sie ja schon andeuten. Ich hatte mich halt nur gefragt, wenn es dann halt auch heißt, das Staatstreue-Institut, ob man von Regierungsseite ist vielleicht eher so haben möchte, dass man sich nicht so mit dem US-Wahlkampf beschäftigt.
Ja, also Russlands oder des Kremls großes Wort ist ja immer Souveränität. Wir sind souverän, wir machen das, was wir wollen, wir machen es allein, wir schauen nicht, was andere machen. Und das drückt sich natürlich auch daran aus, sich dann von den USA emanzipieren zu wollen. Aber so richtig, glaube ich, funktioniert das nicht. Die USA ist doch und wird das auch bleiben, denke ich, das, an dem in Russland, auch in Russland alles gemessen wird.
Ist dieses Verhältnis USA-Russland aktuell diplomatisch so unterkühlt wie schon lange nicht mehr?
Ja, so sicherlich so unterkühlt wie mindestens vor Gorbatschow, also Mitte der 80er Jahre. Es herrscht praktisch Krieg. Ja, also jedenfalls aus russischer Sicht ist man im Krieg mit dem Westen und der Westen ist häufig eigentlich nur sozusagen so eine Chiffre für die USA und und ihre Vasallen in Anführungsstrichen. Ja.
Und wenn man, es kommt ja immer so ein bisschen auch auf die Übersetzung an und auf die Deutung dann des jeweils Gesagten. Laut dem russischen Außenminister Sergei Lavrov sind beide Staaten nicht weit von einem bewaffneten Konflikt entfernt, sofern sich nach der US-Wahl nichts an der Politik des Landes, also in den USA, ändert. Wie dramatisch schätzen Sie das ein? Weil das ist ja schon eine indirekte Warnung eigentlich, die da geschickt wird.
Das ist eine indirekte Warnung, aber solche Warnungen gibt und gab es ja viele, auch und insbesondere mit den Atomwaffen. Ich glaube nicht, dass es ein großes Interesse im Kreml gibt, sich mit den USA militärisch zu messen. Ich glaube, der Kreml weiß schon sehr gut, dass sie da sehr schnell den Kürzeren ziehen würden. Oder was sie könnten, gemeinsam mit den USA die ganze Welt vernichten. Da sehe ich auch nicht wirklich einen großen Wunsch. Auch in der russischen Führung.
Das ist natürlich auch schon ein wirklich großes Szenario. Diese Staatenbeziehung ist ja auch deutlich vielschichtiger, denn nicht ganz unwichtig ist diese aktuelle militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea. Das befeuert dieses Verhältnis USA-Russland ja auch nochmal. Das ist schon eine recht schwierige Gemengelage, wenn wir darüber reden, dass, so genau weiß man es ja anscheinend auch nicht, 8000 nordkoreanische Soldaten in den Krieg gezogen sind für Russland gegen die Ukraine, Waffenlieferungen und. Das macht es nicht einfacher.
Nein, das sagen die USA ja auch ganz deutlich. bestätigt oder beziehungsweise die US-Geheimdienste sagen davon, dass 3000 koreanische Soldaten inzwischen da sind. Insgesamt sollen es 10, eventuell 12.000 werden. Und sie warnen Russland davor, das weiterzumachen. Also Nordkorea würde dann eine Kriegspartei werden. Aber gleichzeitig ist die Politik der USA, der NATO insgesamt auch so, wir werden nicht mit eigenen Soldaten da reingehen. Also wir werden uns nicht direkt an diesem Krieg beteiligen. Das ist die NATO-Position. Die russische Position ist, ihr seid an dem Krieg schon beteiligt. Eigentlich seid ihr an dem Krieg schuld. Die Rechtfertigungsstrategie des Kreml ist, nicht wir haben die Ukraine, haben diesen Krieg angefangen, sondern der Westen hat diesen Krieg angefangen. Und dass wir jetzt in der Ukraine sind, das ist eine Verteidigungsmaßnahme. Weil der Westen schon seit, da können Sie jetzt eine beliebige Anzahl von Jahren bis zu 1000 Jahren, ist ein bisschen polemisch, aber es ist tatsächlich häufig so, einfügen dabei ist oder das Ziel hat, Russland klein zu halten, Russland zu vernichten gar.
Donald Trump hat in der Vergangenheit mehrfach seine Zuneigung zu Wladimir Putin zum Ausdruck gebracht. Doch wie sieht es andersrum aus? Welche Tendenz lässt sich beim russischen Präsidenten ablesen? SWR1 Leute geht weiter mit dem Russland-Experten Jens Siegert. Können Sie eine Neigung Putins erkennen zu Harris oder zu Trump?
Ja, ich denke schon, dass in Russland, im Kreml, bei Herrn Putin wahrscheinlich auch, soweit man in seinen Kopf gucken kann, das ist ja immer ein bisschen schwierig, ja, dass sie lieber Trump hätten als Harris. Nicht unbedingt so sehr wie vor 8 Jahren noch, als in Moskau angeblich oder im Kreml angeblich die Champagnerflaschen geöffnet wurden.
Nach dem
Sieg von Trump, weil man so gehofft hat, sozusagen auf ihn, dass er eine prorussische Politik macht, sondern mehr, dass das die USA ins Chaos stürzen wird. Also dass die USA dann bei unter Trump sehr viel mehr mit sich selbst beschäftigt wäre, als sie das unter Harris wäre. Und das käme Russland, das käme dem Kreml zu Pass, insbesondere natürlich in Bezug auf den Krieg in die Ukraine. Also deswegen denke ich, wäre man im Kreml froh, wenn Trump gewählt würde und nicht Harris.
Obwohl man in Trumps erster Regierungszeit ein wenig enttäuscht war, sich mehr vorgestellt hat in Moskau.
Ja, es ist nicht mehr so euphorisch eben, nicht mehr Champagnerlaune, aber durchaus eine kühle politische Rechnung, dass eine USA sehr mit sich selbst beschäftigt, eventuell sogar mit einer Krise oder mit Situationen, die bürgerkriegsähnlich sind. Es gibt da ja sehr viele Horrorszenarien, die im Moment erzählt werden oder sich ausgedacht werden, dass das eine geschwächte USA auf jeden Fall gut ist für Russland.
Also, dass man in erster Linie sich über einen Chaos beim Wahlausgang und in der künftigen Regierungszeit in den USA freuen würde?
Ja, dass man sich freuen würde, dass in den USA eben nicht mehr so viel Aufmerksamkeit auf Russland möglich wäre, wie das möglich wäre, wenn zum Beispiel Harris die Präsidentschaft gewinnen würde.
Es gibt von Trump diesen bekannten Satz, ich glaube aus dem November 2023, dass er, wenn er an der Macht ist, erneut den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden zum Ende bringen würde. Wie realistisch ist das tatsächlich für Sie? Was ist das für ein Geklopfe sozusagen?
Ja, eben Geklopfe, nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das möglich sein wird. Auch ein US-Präsident ist zwar sehr, sehr mächtig, aber auch ein US-Präsident kann den Ukrainern nicht sagen, so, nur hört mal auf zu kämpfen. Da werden die Ukrainer, die meisten Ukrainer, soweit man das sehen kann im Moment, werden ihm sagen, was willst du? Also du kannst uns gerne noch ein paar Waffen schicken, ne? Aber wenn du es nicht machst, machen wir weiter. Also auch ein US-Präsident ist nicht allmächtig. Und es gibt eben diesen grundsätzlichen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, wo Russland sagt, wir beenden den Krieg nur praktisch nachdem die Ukraine uns gegenüber kapituliert hat. Und die Ukrainer sagen, Kapitulation kommt nicht in Frage. Da kann auch Trump nicht viel drüber machen. Im Übrigen, der ehemalige Präsident Medvedev hat gesagt, wenn Trump Frieden macht, dann wird er das Schicksal von John F. Kennedy teilen. Also auch da versucht der Kreml sozusagen Öl ins Feuer zu gießen, diese inner-US-Spaltungen noch weiter anzufeuern.
Wie stellen Sie sich, oder vielleicht haben Sie einen näheren Eindruck, das Verhältnis zwischen Trump und Putin vor? telefonieren diese beiden Menschen mal das ein oder andere Mal miteinander?
Trump soll mehrfach Kontakte mit Russland gehabt haben. Ob direkt mit Putin, ist wohl nicht ganz klar. Jetzt auch als Kandidat. In der Zeit, als er Präsident war, hat es ja mehrere Treffen gegeben. Ich hatte eher das Gefühl, dass bei diesen Treffen Putin der souveränere und Trump der eher unsichere, vielleicht sogar ein bisschen subalterne Part wäre. Also, dass Putin einfach Trump in diesen Treffen dominiert hat. Ganz im Gegensatz zu diesem doch sehr, immer sehr, sehr auf sich selbst, auf sehr ich-bezogenen Auftreten von Trump. Also ich glaube, dass auch das eine Rechnung des Kremls ist, dass man mit Trump besser zurechtkommen kann als mit einer selbstbewussten Harris.
Von Telefonaten zwischen Harris und Putin weiß man nichts?
Nee.
Wie regelmäßig sind Sie aktuell dort? Sie sitzen mir jetzt direkt gegenüber.
Ich lebe dort. Das heißt, also das ist mein Zuhause. Formal gesehen, ich habe eine russische Aufenthaltsgenehmigung und die kann ich nur behalten, wenn ich mindestens mehr als ein halbes Jahr, also mindestens mehr als 183 Tage im Jahr dort bin. Das bin ich also. Also das ist mein Lebensort, da ist meine Wohnung, da ist mein, ja, das. Ich lebe in Moskau.
Was macht das Leben für Sie dort aus?
Das Wesentliche ist, meine Frau ist Moskauerin und wir haben unsere Wohnung dort und auch viele Freunde und Freundinnen, Verwandte. Wie andere Leute an anderen Orten leben. Ja. Man lebt eben irgendwo. Ja, das ist. Es gibt eigentlich keinen besonderen Grund dafür, in Moskau zu leben.
Aber welche Beziehung haben Sie zur Stadt, zu den Menschen? Also seit 1993, da hat sich ja wahrscheinlich die ein oder andere Beziehung aufgebaut.
Ja, da ich eben schon so sehr lange dort lebe, gibt es eben sehr viele Freunde und Freundinnen, Leute, die ich eben gut kenne, mit denen ich mein Leben verbringe. Und das ist eben in gewisser Weise sozusagen mein Zuhause geworden. Ich bin nicht ausgewandert, ich bin immer noch deutscher Staatsbürger. Ja. Aber meine Frau ist eben russische Staatsbürgerin und Moskauerin. Und das ist eigentlich der wesentliche Grund, warum ich in Moskau bin.
Was hat sich in den vergangenen Jahren für Sie am Leben in Moskau, in Russland verändert? Es gibt Sanktionen, die verhängt wurden. Wie sind die zum Beispiel im Alltag zu spüren?
Die Sanktionen sind im Alltag nicht sehr stark zu spüren. Das Leben in Moskau ist, obwohl der Krieg in der Ukraine ist, davon praktisch nicht beeinträchtigt. Das Leben in Moskau ist äußerlich gesehen genauso wie in jeder anderen Stadt in Europa auch. Man kann ins Café gehen, man kann ins Theater gehen, man kann ins Konzert gehen, auch in den Straßen. Da gibt es nichts geändert. Was sich tatsächlich geändert hat seit dem 24.02. ist, dass viele Menschen weg sind. Mhm. Auch viele meiner Freundinnen und Freunde, die das Land verlassen haben. Teilweise, weil sie es nicht ertragen. Teilweise, weil es tatsächlich für sie gefährlich geworden ist. Und es gibt kein öffentliches politisches Leben mehr. Also während Moskau früher eine Stadt war, in der man jeden Tag irgend so eine Diskussion gehen konnte zu einem Vortrag, einer politischen Veranstaltung, ist das jedenfalls, was abweichende Meinungen vom Kreml anbelangt, ist das völlig tot. Gibt es nicht mehr, weil es schlicht und einfach verboten und weil es gefährlich ist.
Gefährlich nehme ich gleich auf. Sie haben aktuell ein Buch herausgegeben, Wohin treibt Russland? Der Titel, Szenarien für die Zeit danach. Wie gut ist das für Sie, wie gesund ist das für Sie, dieses Buch geschrieben zu haben? Was heißt das für Ihr Leben in Moskau?
Das Leben in Moskau für jemanden, der sich politisch engagiert und nicht das Lied des Kremls singt, ist seit einigen Jahren schon schwierig. Es gibt da aber Abstufungen. Also als russischer Staatsbürger oder als russische Staatsbürgerin dürfte man das, was ich in diesem Buch schreibe, nicht sagen. Sondern dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man angeklagt wurde. Zum Beispiel wegen, es gibt da ein neues Gesetz, das verbietet Fakes über die russische Armee zu verbreiten. Das heißt also, über den Krieg in der Ukraine etwas anderes zu sagen als die offiziellen Verlautbarungen der russischen Armee. Und das ist sehr leicht, das zu tun. Dafür kann man für viele Jahre im Knast landen und mehrere hundert Menschen sind deswegen schon verurteilt worden. Als Ausländer sieht es da wohl noch ein bisschen besser aus. Mir ist jedenfalls kein Fall bekannt, dass ein Ausländer oder eine Ausländerin dafür bisher verurteilt worden ist. Aber es ist natürlich, man geht ein gewisses Risiko ein. Also direkt nach dem 24.02.22 sind viele Ausländer, die in Russland gearbeitet haben, übrigens auch die ARD-Korrespondenten, erstmal raus aus dem Land, weil niemand wusste, wie sicher ist es da noch. Ja? Jetzt sind sie wieder da und ja, es sieht so aus, als ob ihnen nichts passiert, aber ganz völlig sicher kann niemand sein.
Reisen Sie bedenkenlos das nächste Mal nach Russland?
Bedenkenlos reise ich schon seit einigen Jahren nicht mehr nach Russland. Es ist immer eine Frage, was passiert an der Grenze, was passiert dann im Land. Bisher ist mir nichts passiert. Ich bin auch nicht, im Gegensatz zu vielen Leuten, die ich kenne, an der Grenze schon mal befragt worden vom FSB, vom Geheimdienst. Aber das sind, ja, wie soll man das sagen, man merkt, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn es in den Brunnen gefallen ist. Mhm. Das heißt also, ob ich ein zu großes Risiko eingehe oder nicht, kann ich erst beurteilen, nachdem es eingetreten ist.
Gespräche über die Politik, die sind hier bei uns schon nicht die wirkliche Lieblingsbeschäftigung im Freundeskreis. Russlandkenner Jens Siegert hat eben in S-Fans Leute schon so deutlich gemacht, dass das auch eine Veränderung über die Jahre gegeben hat, politische Diskussionen in der Öffentlichkeit. Wie kann ich mir das in Ihrem Bekannten, in Ihrem Freundeskreis vorstellen? Wie offen wird da über Politik geredet?
Ja, unter guten Freunden, guten Freundinnen eigentlich noch relativ offen. Allerdings ist es eben so, dass diese beiden Meinungen für den Krieg in der Ukraine, also Unterstützung der putinschen Position oder gegen diesen Krieg, Unterstützung eher der Ukraine, dass die so unversöhnlich sind, so diametral gegenüberstehen, dass es fast keine Verständigung möglich ist, dass in vielen Kreisen, auch in Familien, auch in Verwandtenkreisen, auch in beruflichen Kreisen, es so eine Art Schweigepakt gibt, nicht darüber zu reden. Weil wenn man das machen würde, würde das Ganze auseinanderplatzen.
Weil so viel kaputt gehen kann auch.
Ja, weil es eben nicht vereinbar ist. Mhm. Ja, weil die Menschen tatsächlich in unterschiedlichen, man kann fast sagen, in unterschiedlichen Welten leben, zumindest in unterschiedlichen Glaubenswelten leben. Die einen sind der Meinung, dass Russland der Aggressor ist. Das ist in Russland eher eine Minderheit, aber eine relativ große Minderheit. Umfragen gehen davon aus, so etwa 20%. In den großen Städten wie Moskau, St. Petersburg, Jekaterinburg, Novosibirsk wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Mhm. Und die anderen sagen, das ist eine Aggression des Westens. Und da gibt es im Grunde keinen Kompromiss dazwischen. Das ist ein Problem. Also wenn man zusammenarbeitet und darüber reden wird oder auch zusammenlebt und Freunde sind, dann, wenn man das macht, das kann alles sprengen.
Diese 20%, die Russland im Krieg als den Aggressor sehen, in der russischen Bevölkerung, haben Sie da eine Ahnung, ob diese Zahl sich in den vergangenen Jahren verändert hat?
Wenn man den Umfragen des Levada-Instituts glaubt, des Levada-Zentrums, das ist das letzte unabhängige Umfrageinstitut, wir hatten das vorhin ja schon gesagt, dass mit den Umfragen ist es immer so eine Frage, immer so eine Sache in einer so geschlossenen Gesellschaft wie in Russland. Aber wenn man diesen Umfragen glaubt, dann nicht sehr. Das ist diese Zahlen sind ziemlich fest. Das sind wahrscheinlich sehr starke politische Überzeugungsfragen schon.
Was ich mich ja auch frage, wo unterhält man sich in Russland über Politik? Ist das im heimischen Wohnzimmer oder ich weiß es auch von, jetzt sind Sie sozusagen auch ein politischer Beobachter von Korrespondentinnen und Korrespondenten, dass dann mal bei einem Wasserschaden im Wohnzimmer, wenn die Wände aufgerissen wurden, auch ein paar Wanzen gefunden wurden? Oder geht man raus in die Öffentlichkeit, in ein Café und unterhält sich dort?
Ich glaube, so für den großen Teil der Menschen in Russland ist das noch nicht, dieses mit den Wanzen noch nicht so relevant. Natürlich gibt es Leute, die abgehört werden, aber ich sehe da noch kein Problem und merke das auch in Gesprächen mit Freunden und Freunden. Man kann das im Café machen, man kann es zu Hause machen. Es ist nicht so, dass es in Russland sozusagen, wie es in der Sowjetunion war, flächendeckende Repressionen gibt, sondern die Repressionen, die es gibt, die politischen Repressionen, die es gibt, die sind eher willkürlich und an Einzelfälle, die dann aber dazu führen, dass alle anderen da sich das genau angucken und vorsichtiger werden.
Jetzt ist für uns aus Deutschland betrachtet ja Russland oftmals Moskau als Stellvertreter. Wie typisch ist Moskau? Also wenn es jetzt gerade um das Denken über den Krieg geht, die Haltung dazu, die Schuldfrage auch, ist das ein Unterschied, ob wir von russischen Großstädten ausgehen? Sie hatten eben auch schon St. Petersburg angesprochen. Oder wenn wir in die ländlichen Regionen gehen, ist da das Denken ein anderes darüber?
Ja, der Unterschied ist schon sehr groß. Moskau, hab ich ja eben auch schon gesagt, ist der Anteil derjenigen, die gegen diesen Krieg sind und gegen Putin sind, sicherlich sehr viel höher als in anderen Regionen. Das haben wir auch in den Wahlergebnissen früher, als es noch einigermaßen freie Wahlen gab, konnte man das sehen. Moskau hat nie für Putin gestimmt, hat nie eine Mehrheit in Moskau bekommen, während es in ländlichen Regionen, in abgelegenen Regionen, auch in den sogenannten nationalen ethnischen Republiken häufig Mehrheiten von 70-80% für Putin gab. Das ist schon ein sehr großer Unterschied.
Und das ist auch identisch, wenn es um eine Haltung zum Krieg mit der Ukraine geht.
Ja, diese beiden Dinge, Zustimmung zu Putin und Zustimmung zum Krieg, sind sehr, sehr, sehr eng verbunden. Das hängt auch ein bisschen mit einer sehr überwiegenden Auffassung von Menschen in Russland zusammen, dass sie eigentlich wenig Einfluss oder eigentlich keinen Einfluss auf Politik haben, sondern es geht eher darum, sozusagen sich loyal und dann patriotisch, das gibt es sozusagen in dieser Hinsicht eine Vorstellung von patriotisch ist, wenn man sich loyal der Macht, dem Präsidenten gegenüber verhält.
Seit 2,5 Jahrzehnten regiert Wladimir Putin sein Russland, fast so lange wie SWRs Leutegast Jens Siegert dort schon lebt. Ihr aktuelles Buch beschäftigt sich auch mit der Zeit danach. Wohin treibt Russland, ist der fragende Titel. Und Sie haben mir, während die Musik lief, eben schon gesagt, Sie haben bewusst darauf verzichtet, Putin in den Titel zu packen. Warum?
Ja, das Putin ist so eine Art Heiliger in Russland. Jedenfalls vom Staat aus gesehen. Und Putin direkt anzugreifen, Putin direkt zu nennen, ist etwas, worauf man häufig sehr, sehr schnell reagiert, sehr, sehr empfindlich reagiert. Und das wollte ich dann doch nicht wagen. Immerhin lebe ich doch noch in diesem Land.
Das stimmt. Das macht aber das Buch nicht uninteressanter, weil Sie haben sonst sich nicht beim Schreiben eingeschränkt, was das angeht.
Nein. Also ich glaube, das ist die Voraussetzung dafür, dass ich immer noch in Russland lebe, ist, dass ich das sage, was ich denke. Ansonsten könnte ich das vor mir nicht verantworten.
Ist Putins Beliebtheit ungebrochen?
Sie ist vielleicht sogar noch ein bisschen größer geworden nach dem 24.02. Wobei ich das gar nicht mal so sehr als Beliebtheit bezeichnen würde, sondern eher als Zustimmung. Dass die Leute, wenn man die Leute fragt, findet ihr es richtig, dass Putin Präsident ist? Es ist Krieg. Das wird jeden Tag, jeden Abend in den staatlichen Medien, und es gibt eigentlich keine anderen Medien mehr als staatliche Medien in Russland, jedenfalls die man nicht im Internet über einen VPN-Kanal finden kann, wird das gesagt. Wir befinden uns im Krieg, und im Krieg muss man zusammenstehen. Ja, viele Leute, also auch Leute, die ich kenne, mit denen ich geredet habe, die Putin unterstützen, sagen, ja, also wir können nach dem Krieg können wir gerne wieder unsere Meinungsunterschiede verhandeln und darüber diskutieren, aber jetzt erstmal im Krieg unterstütze ich mein Land, und das ist es dann eben.
Und in den Nachrichten ist es auch die Formulierung Krieg, weil am Anfang war es die Spezialmission?
Nein, es ist immer noch die militärische Spezialoperation. Ja. SWO ist die russische Abkürzung dafür, die alle benutzen. Und man darf eigentlich Krieg nicht sagen, weil es eben kein Krieg ist. Aber diejenigen, die für Putin sind und Krieg sagen, denen passiert auch nichts.
Okay. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Russlands heutige Kinder und junge Erwachsene die freiste Generation sind, die je in Russland aufgewachsen ist. Wenn Sie das in Verhältnis setzen mit der gleichaltrigen Generation hier bei uns, wie fällt da der Vergleich aus?
Ich glaube, dass es hier doch noch ein bisschen freier ist. Es ist vor allen Dingen so, dass diese Freiheit in den vergangenen 10 Jahren begonnen wurde, immer mehr einzuschränken. Und insbesondere in den vergangenen 2,5, also seit dem 24.02.2022 ist das nochmal stärker geworden. Der Schulunterricht ist sehr stark ideologisiert worden in Russland. Es gibt dort ein Pflichtfach inzwischen, das heißt Gespräche über Wichtiges. Das ist direkte staatliche Indoktrination über das, was im Moment staatliche Politik ist, auch eben über den Krieg in der Ukraine und über den bösen Westen und über patriotische Werte, über traditionelle Familienwerte, die Menschen leben sollen und müssen. Da ist das Ideal eine Familie mit 3 Kindern, weil Russland große demografische Probleme hat. Insofern nimmt die Freiheit der jungen Leute, der Kinder in Russland inzwischen ab. Aber die Generation, die jetzt schon aufgewachsen, die jetzt schon erwachsen ist, die ist tatsächlich die freieste Generation in Russland, die jemals aufgewachsen ist. Sie sind praktisch in einem Land aufgewachsen, in dem sie alle Informationen bekommen konnten, in dem sie reisen konnten, so sie die wirtschaftlichen, die finanziellen Möglichkeiten dazu hatten, wohin sie wollten, in welches Land sie wollten, die den Beruf wählen konnten, den sie haben wollten. Es gab eigentlich keine Einschränkungen. Das wird jetzt im Moment leider wieder zurückgedreht.
Es geht in Ihrem neuen Buch rund um Putin und eine mögliche Nachfolge. Da schauen wir später drauf, weil ich möchte erst nochmal eine Passage mitnehmen, die ich bei Ihnen gelesen habe, was Putin vor allem erfolgreich macht, dass er es versteht, die Stimmungen aus dem Volk aufzunehmen und sich als Vertreter des eigentlichen Volkes gegen eine kleine Elite hinzustellen. Wie gelingt ihm diese Glaubwürdigkeit? Weil er ist ja kein Mann des Volkes eigentlich, oder?
Er benutzt da dieselben Methoden, die viele Populisten benutzen, auch im Westen. Sie sagen, es gibt eine korrupte Elite, einen sozusagen so einer geheimen Bund, ja, der tiefe Staat, ein anderes Stichwort, der alles beherrscht, und Putin versucht eben gegen diese Elite vorzugehen. In Russland waren das in den 90er Jahren die sogenannten Oligarchen, diese Superreichen, die schnell Superreichen Leute, und viele Menschen in Russland glauben immer noch, dass die sehr, sehr großen politischen Einfluss haben und eigentlich immer noch an der Macht sind. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Putin derjenige ist, der letztendlich alles bestimmt. Aber Putin inszeniert sich eben so, dass er immer noch gegen all die Missstände, die im Staat da sind, vor sich geht.
Also das heißt, er hat immer noch eine Möglichkeit, die Schuld auf einen anderen Schreibtisch
zu
schieben.
Ja, die Schuld ist nie bei Putin. Und die staatliche Propaganda ist da auch sehr geschickt, das immer so zu machen, dass eben andere Leute schuld sind. Es gibt immer mal wieder jetzt auch wieder Militärs, die dann verhaftet werden, hochrangige Generale wegen Korruption. Putin kämpft gegen Korruption, heißt es dann. Oder Putin wird eben gezeigt, wie er versucht, im Gesundheitssystem oder im Bildungssystem etwas Gutes zu machen. Und die schlechten Dinge werden dann eben den Untergebenen zugeschoben. Und Putin ist eben selbst nie schuld.
Wohin treibt Russland, ist der Titel Ihres Buches. Und Sie zeigen 3 Szenarien auf. Das positive Szenario, was nach Putin denn wohl kommen könnte. Das Trägheitsszenario und das negative, was bei anderen auch dann das Katastrophenszenario heißt. Was steckt jeweils dahinter?
Naja, das positive, also vielleicht die Voraussetzung ist erstmal, irgendwann wird Putin nicht mehr sein.
Die Wann-Frage würde ich Ihnen später stellen, die ist, glaube ich, besonders kompliziert.
Ja, ich sag nicht wann, sondern irgendwann wird er nicht mehr sein. Und das wird ein Wendepunkt sein, weil er so viel Macht hat und so viel personalisierte Macht, so viel von ihm abhängt, dass die politische Macht, die er hat, mit ihm legitimiert ist. Dass diese Situation, wo er nicht mehr sein wird, dass das zu einer Krise kommen wird. So. Und da gibt es, in einer Krise gibt es immer verschiedene Möglichkeiten, wie es sich entwickelt. Mhm. Es kommt irgendjemand anderes, so. Und diese Person kann, oder diese Gruppe von Leuten kann andere Analysen haben über die Situation. Putin findet offensichtlich im Moment das Richtige, ist es, diesen Krieg und die Konfrontation mit dem Westen zu haben. Ich weiß auch aus Gesprächen, nicht mehr direkt mit Leuten aus der Elite, aber mit Leuten, die mit diesen Leuten aus der politischen Elite noch reden, dass es da viele Leute gibt, die das falsch finden. Mhm. Die nicht offen opponieren, die ihre Arbeit weitermachen, aber die im Grunde diesen Weg falsch finden und die Konfrontation mit dem Westen zurückdrehen wollen. Die könnten an die Macht kommen. Dann, das wäre dann sozusagen ein Teil eines positiven Szenarios, dass sich die Spannung abbauen könnte. Das Zweite könnte sein, dass Putin es schafft, bevor er abgeht, seine Nachfolge zu organisieren.
Das wäre dann wahrscheinlich
eher das Trägheitsszenario, dass diese Leute eben ziemlich genau das weitermachen oder diese Person ziemlich genau das weitermacht, was jetzt ist. Und dann gibt es natürlich auch in Russland, auch in der Öffentlichkeit, zumindest in der Internetöffentlichkeit, Stimmen, die sind noch sehr, sehr viel härter als Putin. Es gibt ja diese ganzen Stimmen, die sagen, dem Westen muss man mal zeigen, was eine Hake ist. Also Berlin, die Iskander-Raketen, die potenziell mit Atomsprengköpfen zu bestückenden Iskander-Raketen in Kaliningrad brauchen 3 Minuten nach Berlin, mal eine kleine Atombombe dahin und dann werden die im Westen schon verstehen, dass man mit Russland nicht spaßt. Solche Leute gibt es auch und es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass in einer Krisensituation auch solche Leute an die Macht kommen. Das wäre dann das Katastrophenszenario.
Der Zeitpunkt, wann das soweit ist, ist der stark gekoppelt an den Ausgang des Krieges in der Ukraine?
Der Ausgang des Krieges in der Ukraine könnte einen Einfluss darauf haben, aber ich würde das nicht garantieren. Ich glaube, das ist im Moment, kann das niemand voraussagen. Weil es ist sehr stark mit dieser Person Putin verbunden. Im Moment sieht nichts danach aus, dass die Macht von Putin in irgendeiner Weise gefährdet wäre. Auch eine totale Niederlage Russlands in diesem Krieg sehe ich nicht. Also so etwas Ähnliches wie Deutschland im Zweiten Weltkrieg erobert. Und Hitler im Selbstmord, also eine ähnliche Geschichte sehe ich in Russland nicht. Insofern ist das völlig unbestimmbar, wann diese Zeit kommen wird.
Wollen die Menschen in Russland die Demokratie? Das fragt SWRs Leutegast Jens Siegert in seinem aktuellen Buch. Und zu welchen Antworten sind Sie gekommen?
Ja, Umfragen sind da eigentlich relativ eindeutig. Die meisten Menschen in Russland wollen in einem demokratischen Staat leben.
Das heißt, ist es dann eher eine Definitionsfrage? Was ist so die russische Definition von Demokratie, vielleicht im Vergleich zu unserer?
Naja, also es gibt nicht die russische Definition, aber wenn man die Umfragen genauer analysiert, dann kommt man zu dem Schluss, dass für die meisten Menschen in Russland wichtig ist, dass sich der Staat um die Menschen sorgt. Dass er der Staat sich um die Menschen kümmert, also ein sozialer Staat ist. Sicherheit gewährt und garantiert, Gesundheitswesen organisiert, Bildung vor allen Dingen eben kostenlos zur Verfügung stellt, kostenlos in Anführungsstrichen, also dass man das nicht mehr extra bezahlen muss, dann sehen die Menschen als ein Anzeichen für einen demokratischen Staat an. Die Freiheitsrechte, überhaupt Rechte, Frage ist nicht so wichtig in Russland. Wahlen, ja, sollen stattfinden, aber es gibt nicht wirklich viel Vertrauen, dass es so etwas wie faire Wahlen gibt. Also, und zwar auch die überwiegende Meinung davon ist, auch im Westen keine fairen Wahlen gibt.
Und wenn Sie alle diese Kriterien nehmen, wie demokratisch ist Russland aktuell?
Aus meiner Sicht oder aus Sicht der Menschen in Russland?
Wie würden Sie es bewerten?
Ja, ich denke, das ist eine personalisierte Diktatur. In Russland passiert nichts, das nicht Wladimir Putin letztendlich bestimmt. Es gibt keine freien Wahlen. Es gibt nicht die Möglichkeiten, sich in politischen Parteien oder auch in anderen Verbänden zu organisieren. Es gibt spätestens seit dem seit dem Überfall im Februar 22 auf die Ukraine auch nicht mehr die Möglichkeit, sich einigermaßen frei in der Öffentlichkeit zu äußern. All das ist strafbewehrt oder wird verhindert. Insofern ist Russland völlig undemokratisch im Moment.
Ich frage mich ja immer, ob es eine westliche Arroganz ist, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und sage, ich würde mir wünschen, dass es demokratische Züge in Russland gibt. Funktioniert das überhaupt? Also Sie haben eben schon gesagt, der freiheitliche Gedanke, der spielt eine untergeordnete Rolle, ist bei uns ja dann doch etwas anderes. Aber man kann ja nicht auf ein Land einfach die Demokratie stülpen.
Nö, das kann man nicht, das wird auch nicht funktionieren. Ich glaube, da wird man nicht mit erfolgreich sein. Ich habe 25 Jahre lang in Russland das gemacht, was man Demokratieförderung nennt. Mhm. Und das Wichtigste, was ich dabei gelernt habe, ist, dass man da sehr bescheiden sein muss von außen. Man kann helfen, man kann sozusagen zu Diskussionen bereitstehen, ja, man kann unterstützen, aber man kann nichts initiieren, sondern das muss aus dem Land selbst kommen. Das ist aber aus dem Land auch selbst gekommen. Vor 35 Jahren hat es eben diesen demokratischen Umsturz gegeben. Es hat ziemlich freie Wahlen gegeben, übrigens noch interessanterweise die freiesten aus meiner Sicht noch zu Zeiten der Sowjetunion, noch bevor die Sowjetunion Ende 1991 auseinandergebrochen ist. Und das Land hat sich eine demokratische Verfassung gegeben, die auch bis heute im Prinzip immer noch gültig ist. In der Verfassung wird all das, wovon wir eben gerade geredet haben, Meinungsfreiheit, Wahlfreiheit, Demonstrationsfreiheit und ähnliches garantiert, de facto aber eben eingeschränkt.
Eingeschränkt ist sehr stark eingeschränkt.
Also es gibt sie nicht.
Genau, wenn ich mich an Bilder erinnere, dass ich mit einem weißen Blatt Papier auf der Straße von der Polizei einkassiert werde, dann gibt es gar keine.
Es gibt keine. Genau. Es gibt keine Demonstrationsfreiheit mehr. Aber wenn Sie fragen, ob die Menschen das wollen, dass das eingeschränkt ist, dann sagen sie nein, sondern sie wollen schon diese Freiheiten alle haben. Sie wollen auch die Freiheit haben, ins Ausland zu reisen. Sie wollen die Freiheit haben, zu wählen, wie sie ihr Leben gestalten. Es ist nicht so eindeutig sozusagen, dass die Menschen das nicht wollen. Sondern, wie gesagt, in Umfragen sagen Menschen, wollen sie in einem demokratischen Staat leben oder in einem undemokratischen Staat leben? Sagt mehr als die Hälfte, über 60%, sehr stabil über viele, viele Jahre hinweg, wir wollen in einem demokratischen Staat leben. Wenn Sie heute Menschen in Russland fragen, leben Sie in einem demokratischen Staat? Also ist Russland heute ein demokratischer Staat? Sagen etwa 50% ja und etwa 50% nein. Im Übrigen ist sehr interessant, die gleiche Meinung haben Sie darüber, ob zum Beispiel Deutschland oder andere EU-Staaten demokratisch sind oder die USA demokratisch sind. Etwa 50% sagen ja und etwa 50% sagen nein.
Sie sprechen in Ihrem Buch oder blicken in die Geschichte Russlands und sprechen von russischen Affären mit der Demokratie, was ich einen ganz spannenden Begriff finde. Und die Sachen, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben, dass es in der Verfassung sozusagen auf dem Papier steht, sind das dann die Überbleibsel dessen?
Dazu muss ich erstmal sagen, der Begriff, die Affären, der ist nicht von mir, sondern den habe ich mir von der Historikerin Hedwig Richter, übrigens aus Baden-Württemberg, geborgt, die das in einem ihrer Bücher so bezahlt. Also Demokratie, in Deutsch, eine deutsche Affäre heißt das Buch. Natürlich hat es diese Phasen gegeben in Russland auch. Und zwar mehrfach. Und sie sind, wenn man eine lange historische Sicht macht, immer länger geworden. Die längste haben wir gerade hinter uns. Die ist gerade eben beendet worden. Eben die 90er Jahre und auch sogar noch in Abstrichen die 2000er Jahre. Und wenn man sich das Land heute betrachtet, ist es auch immer noch freier als in der Sowjetunion. Als es in der Sowjetunion vor Gorbatschow gewesen ist. Das heißt also, wir sind in einer finsteren Situation, aber noch nicht so finster, wie sie auch schon mal gewesen ist. Und wenn ich andere Länder angucke, alle Länder eigentlich, es gibt kein Land in der Erde, das nicht irgendwann mal von der Despotie zu einem demokratischen Land geworden ist. Und kein Land hat das sofort geschafft. sondern es ist in allen Ländern, es ist ein sehr mühsamer, mit Rückschlägen und auch mit sehr tiefen Rückschlägen, nehmen wir nur Deutschland, mit sehr tiefen Rückschlägen gepflasterter Weg gewesen.
SWR1-Hörerin Viktoria hat geschrieben, bescheinigt uns ein interessantes Gespräch. Das liegt dann an ihrem Anteil. Das Kompliment gebe ich weiter.
Danke.
Und sie hat die Frage, falls es noch nicht besprochen wurde, wurde es nicht, das aktuelle russische Verhältnis zu China. Wie beschreiben Sie das und wie wichtig ist das?
Das ist sehr wichtig für Russland. Ohne die chinesische Unterstützung würde das mit dem Krieg in der Ukraine sicherlich viel schlechter aussehen. Das gilt sowohl für die Versorgung mit kriegswichtigen Gütern, die teilweise dann auch über China unter Umgehung der Sanktionen funktioniert, aber auch eben die politische Unterstützung zu zeigen, auch in Russland zu zeigen, wir sind nicht allein. Ja, das ist ja eine der westlichen Behauptungen immer, Russland sei isoliert. Da sagt Putin dann ganz cool, China, Indien, Brasilien, die BRICS,
genau,
ja, die gehören alle zu uns. Und es baut eben eine Gegenfront sozusagen auf. Es ist, was Putin versucht, jetzt auch mit dem BRICS-Gipfel in Kasan, der tatarischen Hauptstadt, vor kurzem, so eine Art Gegenfront zum Westen aufzubauen und zu sagen, die Zeit des Westens ist vorbei. Also auch das ist propagandistisch sowohl in Russland, aber auch in Richtung Westen ziemlich wichtig.
Ernst Wenger ist so ein bisschen im Schimpfmodus, kommt es mir vor. Er schreibt, staatstreue Medien, kommt mir bekannt vor, siehe öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Deutschland, bereite mich auf eine einseitige Diskussion vor. Er meint unsere dann, alles andere würde ihn überraschen. Wenn wir beim Thema staatstreue Medien sind, was einem öffentlich-rechtlichen Sender wie auch SWR 1 Baden-Württemberg natürlich vorgeworfen wird, da haben Sie ja, was Ihren Wohnsitz in Russland angeht, einen ganz guten Vergleich.
Ja, da gibt es nichts anderes mehr als staatstreue Medien oder Staatsmedien. Schlicht und einfach deshalb, weil wenn man sich abweichend äußert, wird man zugemacht. Das ist insbesondere nach dem 24.02. fast praktisch allen oppositionellen Medien oder Medien, die Meinungen, die nicht dem Kreml entsprechen, verbreitet haben, so passiert. Oder sogar kriminalisiert. Insofern, in Russland kommen solche abweichenden Meinungen in den Medien nicht mehr vor, außer im Internet und dann meistens blockiert von den staatlichen Aufsichtsbehörden, sodass man nur über einen VPN-Kanal sie umgehen kann und sehen.
Manfred Horn hat noch eine Frage. Was passiert mit Putin, wenn nach dem Krieg die Angehörigen von den vielen Opfern die ganze Wahrheit von Kameraden und Kriegsrückkehrern erfahren? Irgendwann müssen doch die Eltern, Geschwister und Ehepartner rebellieren, schreibt er. Das könnten sie aber ja auch jetzt schon.
Das könnten sie jetzt schon. Es gibt ja unterschiedliche Zahlen. Die Ukrainer reden von 200.000 gefallenen russischen Soldaten. Die amerikanischen Zahlen liegen etwa bei 100.000. Aber selbst wenn diese noch ein bisschen überhöht sind, russische offizielle Zahlen gibt es keine. Die sind bei 5.000 im Sommer 2022 stehen geblieben. Mhm. Es ist eine unheimlich große Menge von Toten und auch Gräber in vielen Städten zeigen das. Bisher ist es so, dass das relativ... Es gibt keine öffentliche Diskussion darüber. Da sind wir wieder bei der Öffentlichkeit. Aber in der Perspektive, denke ich, kann das schon zum Problem werden für den Kreml.
Ich bedanke mich bei Jens Siegert für sein Kommen in SWR1, Leute. Danke dafür.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Sehr gern.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.